Wir sind in den letzten Bibelklassen durch die Psalmen hindurchgegangen und haben uns mit den Psalmen beschäftigt, die auf das erste Kommen des Herrn Jesus hinweisen. Und jetzt gehen wir weiter, und zwar zu Jesaja. Genauso wie die Psalmen wird auch Jesaja ein besonderer Schwerpunkt sein in diesem Thema der Messias im Alten Testament. Denn wie Psalmen, so ist auch Jesaja in messianischer Hinsicht eine ganz besondere Fundgrube. Wir beginnen in Jesaja 7 und lesen die Prophetie über die Geburt des Messias. Und zwar lesen wir Jesaja 7, vielleicht ab Vers 1, damit wir den Zusammenhang haben. Vers 1 bis 17.
Und es geschah in den Tagen des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remalia, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es, aber er konnte nicht gegen es kämpfen. Als nun dem Haus David gemeldet wurde, Aram hat sich auf dem Gebiet von Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Schear-Jaschub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes, und sage ihm: Hüte dich und halte dich ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Holzscheitstümpfen, nämlich vor der Zornglut Rezins und Arams und des Sohnes Remalias. Weil Aram Böses gegen dich beschlossen hat, ebenso wie Ephraim und der Sohn des Remalia, indem sie sagen: Lasst uns gegen Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen und es für uns erobern und dort den Sohn des Tabeal zum König machen. So spricht der Herr: Herr, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn das Haupt von Aram ist Damaskus, und das Haupt von Damaskus ist Rezin, und noch 65 Jahre, dann ist Ephraim zerschlagen. Dann ist es kein Volk mehr. Und das Haupt von Ephraim ist Samaria, und das Haupt von Samaria ist der Sohn des Remalia. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Und der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden und sprach: Fordere ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, in der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Ahas aber sagte: Ich will nicht fordern und will den Herrn nicht prüfen. Da sprach er: Hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Der Herr wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tag, an dem Ephraim sich von Juda getrennt hat, den König von Assur.
Danke, bis dahin. Also es geht um die Prophetie in Vers 14, die Ankündigung, dass eine Jungfrau den Messias gebären wird. Aber damit wir den Zusammenhang haben, mussten wir von Vers 1 anlesen. Wir stehen also hier in der Zeit von König Ahas. Das heißt, er regierte 743 bis 727 vor Christus. Und diese Geschichte, die wir gelesen haben, die fand statt ganz am Anfang seiner Regierungszeit. Also wir sind da etwa im Jahr 743 vor Christus. Wer war der Vater von Ahas? Ja, ich habe es gehört. Jotham und der Großvater Usia. Usia ist ja einer dieser Könige gewesen, unter denen es in Juda, das heißt also im Südreich der Stämme Juda und Benjamin, eine richtige Reformation des Glaubens gegeben hat. Ein Aufbruch, eine Erneuerung. Aber auch Jotham war ein gottesfürchtiger König. Und nun dieser Ahas hier war ein ganz besonders gottloser König. Wir können kurz aufschlagen in 2. Könige, um das zu sehen. Der 2. Könige 16. Liest da jemand die Verse 1 bis 4?
Im 17. Jahr Pekahs des Sohnes Remalias wurde Ahas König, der Sohn Jotams, des Königs von Juda. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David, sondern er ging auf dem Weg der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer dar auf den Höhen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum.
Ja, also hier sehen wir, was das für einer war. Er hatte einen gläubigen Vater, von dem es ausdrücklich heißt, dass er getan hat, was recht war in den Augen des Herrn. Das ist in Kapitel 15, 34. Und erst recht von seinem Vater, des Großvater Usia, aber der fiel also in tiefsten Götzendienst. Und hat sogar eines seiner Kinder geopfert, dem Gott Baal, Vers 3. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen. Und Gott hat diesen Mann zur Buße leiten wollen durch Zucht. Und darum ließ er zu, dass Juda unter militärischen Druck geriet. Wenn wir noch ein bisschen weiterlesen in 2. Könige 16, Verse 5 bis 6, wird das gerade deutlich. Und da haben wir den direkten Bezug zu Jesaja 7. Wer liest da noch? Ja, also da wird von diesem Angriff gesprochen. Rezin, der König von Syrien, hatte sich verbündet mit Pekach, dem König der 10 Stämme, der gottlosen 10 Stämme im Norden. Und so kamen die als eine Koalition gegen das Südreich. Da sehen wir, wie Gott eben durch Zucht Menschen zur Umkehr leiten möchte. Aber das ist an die andere Seite. Wir haben jetzt in Jesaja gelesen, wie gerade in dieser Zeit, als dieser König und überhaupt das ganze Volk in tiefste Angst und in größten Schrecken versetzt wurden, Jesaja 7, Vers 2 haben wir gelesen, Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Windbeben. Also das, die haben echt Angst gehabt, oder? Und da kommt der Prophet Jesaja, begegnet ihm, liest nochmals jemand Vers 3.
Geh doch hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Schehar Jaschub, an den Ende des Wasserleitung des oberen Teiches, zur Straße des Walkerfeldes, und sage ihm, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden Stummeln, diesen qualmenden Holzstücken, nämlich vor dem Zornesglut Rezin und Arams, und des Sohnes Remalias.
Jawohl. Also Jesaja hat eine Begegnung mit König Ahas. Dann nimmt er noch seinen Sohn Shear Jashub mit und erklärt ihm, du musst keine Angst haben, fürchte dich nicht. Und es wird auch vorausgesagt in Vers 7, es wird nicht zustande kommen. Da sehen wir die Güte Gottes. Und es ist effektiv so, dass das umschreibt eigentlich das grundsätzliche Handeln mit uns Menschen. In Römer 11 wird im Zusammenhang mit Israel und Gottes Wegen mit Israel wird gesagt, Römer 11, Vers 22, siehe nun die Güte und die Strenge Gottes. Das sind genau diese beiden Dinge, die Strenge Gottes einerseits und die Güte Gottes. Aber beides benutzt Gott, um uns Menschen zur Umkehr zu bringen. Und auch hier, wir haben gelesen, wo das stattgefunden hat, diese Begegnung. Wir können das also in Jerusalem ganz genau lokalisieren, nämlich was wird gesagt, wo das war?
Am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches.
Jawohl. Wüsstest du, wo das ist?
ich habe schon den Verdacht, da mit dem Hiskia-Tunnel.
Den Hiskia-Tunnel gab es ja noch nicht. Hiskia kommt ja erst später in dieser Königslinie. Er ist ein Nachkomme von Ahas. Also den Hiskia-Tunnel, diese Wasserleitung, gab es noch nicht. In 2. Könige sind wir jetzt in 2. Könige 16, aber der Hiskia-Tunnel kommt erst in 2. Könige 20, Vers 20. Ja?
Nördlich vom Tempel?
Nördlich vom Tempel?
Also vom Tempelberg, ja.
Also die Stadt Jerusalem war ja damals am Südabhang des Tempelberges. Und da wird eben eine Wasserleitung erwähnt. Das ist die kanaanitische Wasserleitung. Die wurde von den Kanaanitern gebaut in Jerusalem um 1800 vor Christus schon. Und dieser Teich, der hier genannt wird, dieser obere Teich, das ist ein riesiges Bassin, ganz in der Nähe bei der Gihon-Quelle. Das war ja die große Wasserversorgung Jerusalems, die Gihon-Quelle. Die war also ganz unten im Kidron-Tal, eigentlich außerhalb des Stadtbereiches. Und von dort aus haben die Kanaaniter eine Wasserleitung entlang dem Kidron-Tal runtergebaut, durch den Felsen. Und bei dieser Wasserleitung gibt es dann so Fensteröffnungen. Und von da aus kam dann das Wasser und bewässerte die Gärten im Kidron-Tal unten. Also die Gihon-Quelle ist klar lokalisierbar, eben im Kidron-Tal unten, da beim Südabhang des Tempelberges, des späteren Tempelberges. Also von den Kanaanitern aus gesehen, die hatten diesen Tunnel schon gebaut, wie gesagt, 1800 vor Christus. Und ganz am Ende, also wirklich ganz im Süden, des Tempelberges, dort war diese Begegnung. Und dieser obere Teich, der ist jetzt ganz neu ausgegraben worden. Also ich war vor einigen Wochen im Teich drin. Das ist jetzt ganz neu, dass man da wirklich hineingehen kann. Und da gibt es einen Ausgang eben in diesen kananitischen Tunnel. Es gibt natürlich dann auch einen Gang hinüber zur Gihonquelle. Und von dort aus, von dieser Gihonquelle, aber das ist dann eine andere Linie, hat Hiskia später seinen Tunnel gebaut. Aber natürlich, heute ist das alles miteinander verbunden. Also Hiskia-Tunnel, Gihonquelle, der obere Teich und dann dieser kananitische Kanal. Also ich habe gefragt, weißt du, wo das ist? Aber in ein paar Wochen wirst du es genau wissen. Und du wirst drin gewesen sein. Ja, also so können wir ganz genau lokalisieren, wo dieses Gespräch stattgefunden hat. Und wir müssen aber noch etwas anschauen, warum war wohl Jesajas Sohn mit dabei? Wenn Gott etwas sagt, dann hat das immer eine ganz besondere Bedeutung.
Wegen seines Namens.
Ja, was heißt nämlich der Name She'ar Yashub? Wie? Gibt es keine Fußnote? Oder? Ja, könnte ja sein.
Ein Rest kehrt um.
Jawohl, ein Überrest wird umkehren. She'ar ist der Überrest, Yashub wird umkehren, sich bekehren. Und so ist es eigentlich eine Prophetie auf diesen Überrest Israels. Letztlich wird das ein Drittel der Bevölkerung sein, der nach der Entrückung durch die große Drangsalszeit hindurchgehen wird und sich in dieser Zeit nach der Entrückung bekehren wird. Und Römer 9 bis 11 erklärt uns, dass Gott eigentlich zu allen Zeiten immer einen Überrest hatte in Israel. Das war schon damals zur Zeit von Elia. Elia meinte, er sei der Einzige, der übrig geblieben sei, und Gott sagt ihm, ich habe 7000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal beugen. Und der Apostel Paulus erklärt im Römerbrief, auch wenn die Masse jetzt den Messias abgelehnt hat, so hat auch in der heutigen Zeit hat Gott einen Überrest nach Wahl der Gnade. Das sind all die Juden, die eben den Messias Jesus als ihren Erlöser erkannt haben. Heute aktuell sind das wohl deutlich über 400.000 Juden weltweit. Die zählen zu diesem Überrest Israels. Und nach der Entrückung der Gemeinde wird es eine ganz gewaltige Erweckung geben, und dieser Überrest der Endzeit wird dann umkehren. Also, Jesajas Sohn kam mit, um diesem Ahas zu zeigen, du bist eigentlich ein Abgefallener. Aber der Herr will durch Güte und Strenge dich zur Umkehr leiten. Und wenn du umkehrst, dann gehörst du eben auch zu diesem Überrest Israels. Ja, also Gott sagt ihm ganz klar, es wird nicht zustande kommen. Aber wichtig wäre jetzt gewesen, Vers 9, der letzte Satz, als Botschaft für Ahas. Wer liest das nochmals? Jawohl. Es ist also effektiv ein Wortspiel im Hebräischen. Man versucht, im Deutschen etwas nachzuahmen, oder? Und zwar heißt es im Lo Taminu, Kilo Taminu. Merkt man. Im Lo Taminu heißt, ihr glaubt. Kilo Taminu, ihr besteht. Also wenn ihr nicht glaubt, so besteht ihr nicht. Taminu, glauben und bestehen, es kommt eben von der gleichen Wortwurzel her. Aman heißt fest sein. Und glauben heißt eben eigentlich festmachen oder festhalten. Glauben heißt, dass man Gottes Wort annimmt und sich daran festhält. Das ist Glauben. Und eben weil die Grundbedeutung eben Festsein ist, sagt Gott, wenn ihr nicht glaubt, eben wenn ihr nicht euch festmacht am Wort Gottes, seid ihr nicht fest. Das war eine persönliche Botschaft für Ahas. Und dann, ja, das ist nun das ganz Spezielle, in Vers 10 ruft Gott Ahas auf, er dürfe ein Wunderzeichen fordern, mit dem Gott ihm eine Bestätigung geben würde, dass diese Verheißung wirklich in Erfüllung geht. Dass er also keine Angst mehr haben muss vor diesen Armeen, die da Jerusalem erobern wollten. Und schließlich wollten sie ja den Sohn Tabeels, also den Syrerkönig, in Jerusalem als König etablieren. Du musst keine Angst haben, ich gebe dir sogar ein Zeichen, du darfst ein Zeichen wünschen, und das soll die Bestätigung sein, dass dieses prophetische Wort auch in Erfüllung geht. Und wie reagiert Ahas auf dieses Angebot? Fordere dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Fordere es in der Tiefe oder oben in der Höhe. Was sagt ihr?
Ich will nicht fordern.
Begründung?
Ich will den Herrn nicht prüfen.
Ja, oder versuchen. Das ist doch ein Heuchler. Da sagt uns die Bibel, wie er vollkommen von dem wahren Gott abgefallen war. In tiefstem Götzendienst verstrickt und Okkultismus. Mit Kinderopfer. Und er sagte, ich möchte den Herrn nicht versuchen. Wenn Gott sagt, du darfst dir ein Zeichen wünschen. Und weil er eben kein Zeichen wünscht, dann sagt Gott als Antwort, Vers 13, wer liest nochmals?
Da sprach er, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, gebären.
Jawohl, das reicht schon. Nun sagt Gott, jetzt, wenn du Ahas kein Zeichen forderst, dann gebe ich eins. Aber jetzt sagt er nicht mehr, höre doch Ahas, sondern er sagt, höre doch Haus David. Es ist nicht für Ahas, es ist für das Haus Davids. Was bedeutet dieser Begriff Haus David?
Das Königtum.
Ja, Königtum.
Von Juda,
ja, oder?
Dynastie.
Die Dynastie. Also Haus ist ja ein Wort im Hebräischen, das auch bedeutet Familie. Wir kennen wohl 2. Samuel 7. David war als König in Jerusalem, in seinem schönen Palast eingerichtet, und da hatte er den Wunsch, die Bundeslade sollte doch auch in einem festen Haus aufbewahrt sein und nicht in einem Zelt, wie das bis dahin war. Und da hatte er den Wunsch, also dem Herrn ein Haus zu bauen. Nun, Haus auf Hebräisch, Bayit, bedeutet irgendein Haus oder insbesondere auch Tempel. Also, wenn man auf Hebräisch sagt, zum Beispiel der dritte Tempel, dann sagt man Habayit Hashlishi, das dritte Haus. Also Bayit ist gerade auch das technische Wort für das Tempelhaus. Also David hat den Wunsch, ich möchte dem Herrn ein Tempelhaus bauen. Und dann schickt Gott den Propheten Nathan zu ihm und sagt, du sollst mir kein Haus bauen. Das wird dein Sohn machen. Aber du hast den Wunsch, mir ein Haus zu bauen. Ich werde dir ein Haus bauen. Und Gott verspricht ihm, dass seine Königsdynastie, seine Königsfamilie, dass die Bestand haben wird und dass sogar am Ende der Zeiten ein Nachkomme aus dem Haus Davids König sein wird auf dem Thron Davids. Und das ist durch eine Prophetie hin auf den Messias, der am Ende der Zeit auf dem Thron Davids über die ganze Welt regieren wird. Also Gott verheißt ihm, dein Königtum wird nicht abgebrochen, so wie das bei Saul der Fall war, sondern das wird eine Fortsetzung haben. Und das Haus Davids, also hier ist, kann man sagen, die Königsfamilie Davids mit allen weiteren Generationen. Und nun wird hier gesagt, die sollen ein Zeichen haben, eine Jungfrau wird schwanger werden. Ein Sohn bekommen, der den Namen Immanuel, Gott mit uns, tragen wird. Immanu heißt mit uns, El, Gott. Gott mit uns. Es ist also einer der vielen Namen des Messias. Es gibt im Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum, eine Stelle, wo gefragt wird, was ist der Name des Messias? Und dann werden verschiedene Bibelstellen dort herangeführt mit verschiedenen Namen des Messias. Das war also im Judentum eine klare Sache, der Messias hat nicht einfach einen einzigen Namen, sondern verschiedene Namen. Da wird zum Beispiel der Name angeführt, Menachem, Tröster. Oder da wird der Name angeführt in dieser Stelle, das ist übrigens Talmud Sanhedrin 98b, da wird die Antwort gegeben, er heißt Nagua, der Geschlagene. Ja, weil in Jesaja 53, können wir das kurz aufschlagen, dort stehe von dem Messias, Vers 4, fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für geschlagen, Nagua, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Beziehen Sie sich also auf diese Stelle und sagen, der Messias wird dort Nagua genannt. Das ist einer seiner Namen. Und nun hier in Jesaja 7 haben wir einen weiteren Namen des Messias, Gott mit uns. Nun kommen natürlich die liberalen Theologen und die sagen, ach, das heißt gar nicht Jungfrau hier. Das hebräische Wort Alma, das bedeutet junge Frau. Hat das jemand so in der Bibelübersetzung?
Ja.
Ja? Und zwar, ja, die Zürcher Übersetzung. Das ist die wurde von liberal-theologischen Kritikern gemacht. Die haben also effektiv junge Frau hineingesetzt. Wer hat eine andere Übersetzung, wo das auch so wäre? Was steht dort? Und im Text steht?
Im Text steht Jungfrau, siehe da die Jungfrau.
Und dann in der Fußnote steht oder?
Ja, oder die Jungfrau, die junge Frau, das Mädchen.
Aha. Ja, das ist doch ziemlich verwirrend. Es ist so, die argumentieren dann, ja, das Wort für Jungfrau in der Bibel, das sei Betula. Das sei das Wort, das wirklich Jungfrau bedeutet. Können wir mal ganz kurz aufschlagen. In 1. Mose 24 haben wir Betula. Das ist die Geschichte, die Liebesgeschichte von Isaac und Rebekka. Wie? Ja, schauen wir gerade mal, ob das... Also wer liest 1. Mose 24, Vers 16?
Und das Mädchen war sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt.
Jawohl. Was wäre jetzt das für ein hebräisches Wort? Nein, da ist Betula. Aber wir haben noch Vers 43. Wer liest Vers 43 im gleichen Kapitel?
Ja, Moment, das war zweimal. Da war Mädchen und Jungfrau. Das war jetzt
verstanden. Nein, Mädchen ist dann nochmals ein anderes Wort. Das ist Naar. Moment. Ja, Naara meine ich. Naar ist der Junge. Und Naara ist das Mädchen. Ja? Naara und dann Betula. Und kein Mann hatte sie erkannt. Aber wir haben noch Vers 43. Wer liest den vor?
Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle. Möge es nun geschehen, dass das Mädchen, das heraufkommt, um zu schöpfen, und zu dem ich sage, gib mir doch ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken, und das dann zu mir sagt, trinke du, und auch für deine Kamele will ich schöpfen, dass dies die Frau sei, die der Herr für den Sohn meines Herrn bestimmt hat.
Jawohl. Also, das ist nun Alma. Jetzt haben wir gelesen, Mädchen, wer hat das anders übersetzt in seiner Bibel?
Jungfrau.
Jungfrau, ja. Das sind einfach zwei verschiedene Wörter für Jungfrau. Man kann nicht sagen, Betula, das ist das Wort für Jungfrau und Alma ist es nicht. Und das können wir übrigens auch zeigen aus der kananitischen Literatur in Ugaritisch aus Ras Shamra. Da hat man ja in den, so um 1930 herum, unzählige Keilschrifttafeln gefunden in Nordsyrien. Und da sind auch viele poetische Texte der Kananiter darauf. Ugaritisch ist eine sehr eng verwandte Sprache, eng verwandt mit Hebräisch. Und dort findet man zum Beispiel auch einen Ausspruch über eine Göttin, die genannt wird Jungfrau. Und da hat man das entsprechende Wort Betula. Und in der nächsten Verszeile wird diese Jungfrau im Text Alma genannt. Also quasi in parallelen Versen. Das zeigt, dass die Kananiter eben diese Synonyme hatten, gleich bedeutenden Wörter Betula und Alma, nebeneinander. In Ras Shamra. Ja, Nordsyrien. Und jetzt haben wir gesehen, in 1. Mose 24 haben wir diese Ausdrücke auch so für die gleiche Person im gleichen Kapitel. Aber man kann Folgendes sagen, Betula ist der technische Ausdruck einfach für die Unberührte. Ohne Bezug auf das Alter. Das könnte ein Mädchen sein von 5 Jahren oder 19 Jahren. Ja? Aber Alma könnte man nicht brauchen für ein 5-jähriges Mädchen. Denn die Wurzel Alam, es gibt verschiedene Wurzeln, die Alam lauten, und eine heißt im Arabischen Sehnsucht haben, sich zu verheiraten. Er macht also klar, Alma ist eine nicht verheiratete Frau, aber bereits in heiratsfähigem Alter. Und darum wird eben gerade in 1. Mose 24, 43 wird Rebekka genannt Alma, und da wird gesagt, dass sie eben die zukünftige Frau werden soll von Isaak. Sie war heiratsfähig. Und wenn wir jetzt eben in Jesaja 7 lesen, die Alma wird schwanger werden, dann wird eben auch gesagt, das ist eine heiratsfähige Frau, eine Frau, die, also ein heiratsfähiges Mädchen, das aber das Alter hat, dass sie sich sehnt nach Heirat. Und so sehen wir dann im Neuen Testament die Erfüllung mit Maria war so, Maria war verlobt, aber sie stand noch vor der Ehe. Sie war eben eine Jungfrau. Sie war nicht verheiratet. Sie war eine Jungfrau, aber eben die kurz vor der Heirat stand. Und das Ganze wird natürlich noch drastischer, wenn man sich überlegt, was steht eigentlich hier? Darum wird der Herr selbst euch ein Wunderzeichen geben. Wenn es heißen würde, eine junge Frau wird schwanger werden, das ist kein Wunderzeichen. Ja?
Gibt es irgendein Bewandtnis, dass da in das bestimmte Artikel steht, die junge Frau?
Ja, der Artikel weist natürlich noch spezifisch auf eine Person, eine auserwählte Person hin. Ja. Ja, das weist eben hin auf eine Person, die Gott ganz speziell auserwählt hat. Und das wird dann auch in Lukas 1 eben betont, wie speziell das war, dass eben genau diese Maria erwählt wurde. Eigentlich war ja das dann im Alten Testament der Wunsch für jede jüdische Frau, dass sie vielleicht die Mutter des Messias werden dürfte. Und darum wird der Messias in Daniel 11 genannt mit einem sehr speziellen Namen, die Sehnsucht der Frauen. Das ist der Name des Messias, die Sehnsucht der Frauen. Also jede jüdische Frau, man muss ja, der Messias wird aus dem Haus, wird aus dem Stamm Juda kommen, hatte den Wunsch, vielleicht Mutter des Messias zu werden. Und dann wurde klar, dass er Nachkomme sein wird aus dem Haus Davids. Dann konnten die anderen jüdischen Frauen das vergessen. Also man musste aus dieser Dynastie von David stammen. Aber die hatten eben den Wunsch, von Gott eben diesen, diese bevorrechtete Aufgabe zu bekommen. Und schließlich hat Gott eben eine Person aus Nazareth ausgewählt. Das ist eben die Jungfrau, wird schwanger werden. Ja, aber eben, da merken wir, wie unsinnig die ganze Argumentation der liberalen Theologen ist. Hier steht, ich werde euch ein Zeichen und ein Wunderzeichen geben. Die junge Frau wird schwanger. Das ist kein Wunderzeichen. Das geschieht ja die ganze Zeit. Das ist ja das Normale. Aber hier ist das Wunder ist eben, dass eine Jungfrau schwanger wird. Und dann kommt natürlich noch dazu, die älteste Bibelübersetzung der Welt. Wie heißt die? Die Septuaginta, wann wurde sie übersetzt? Ja, so 280 vor Christus, also drittes Jahrhundert vor Christus, in Ägypten, durch jüdische Gelehrte. Und die haben hier übersetzt mit Parthenos. Und Parthenos ist im Griechischen überhaupt kein Zweifel. Das ist wirklich die Unberührte. Ja, und die haben durch ein bisschen Hebräisch gekonnt, ja? Noch in alttestamentlicher Zeit. Die wussten, was Alma bedeutet. Die haben mit Parthenos übersetzt. Übrigens, in der Biologie gibt es den Begriff der parthenogenetischen Fortpflanzung bei den Stabheuschrecken. Es ist sehr speziell. Übrigens, die gibt es auch im Zürcher Zoo zum Beispiel, kann man die anschauen. Die sehen wirklich aus wie so Holzzweiglein. So sind die getarnt. Und diese Weibchen, die können sich fortpflanzen mit Männchen oder ohne Männchen. Es gibt beide Möglichkeiten. Und diese Fortpflanzung ohne Männchen, das ist dann eben die parthenogenetische Fortpflanzung, weil sie jungfräulich geschieht. Also das nur wegen dem Begriff Parthenos und wie man den immer noch gebraucht in der Biologie in diesem Zusammenhang. Ja?
Eine Frage in Bezug auf den Thron Davids. Da gibt es ja Ausleger, die sagen, dass der Thron Davids sich im Himmel befände. Wie ist das zu verstehen?
Ja, wo steht das? Nirgends. Kann man es vergessen. Aber der Herr Jesus wird eben tatsächlich den Thron seines Vaters David bekommen. Das sagt ja Gabriel zu Maria. Können wir das kurz aufschlagen in Lukas 1. Liest jemand von Vers 30 bis 35 oder bis 38?
Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesu nennen. Dieser wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird sein, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt ward. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein.
Ja, oder man kann übersetzen, denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Ja, und dann noch der letzte, Vers 38.
Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn und es geschehe mir nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr.
Jawohl. Also hier wird das ausdrücklich gesagt, in Vers 32, er wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Aber in den prophetischen Texten im Alten Testament wird klar gesagt, dass der Herr Jesus dann vom Berg Zion aus wird er über die ganze Welt regieren. Und darum ist es eigentlich völlig unhaltbar zu behaupten, der Thron David sei im Himmel. Wir haben ja vor einiger Zeit Psalm 110 durchgenommen, wo Gott sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Da geht es um den Thron Gottes im Himmel. Aber es ist nicht der Thron Davids. Und der Herr Jesus sitzt heute als Mensch im Himmel auf dem Thron Gottes. Aber er wird wiederkommen und wird dann auf dem Thron Davids über die Welt regieren. Ja, und hier wird also in Lukas 1 eben erklärt, wie Maria durch dieses Wunder Gottes, der Heilige Geist wird sie überschatten. Übrigens, dieser Ausdruck überschatten wird verwendet anderswo für die Schechina, für diese Wolke und Feuersäule, die über der Stiftshütte war und über dem salomonischen Tempel. Dass also der Heilige Geist wird sie überschatten, die Schechina kommt über sie, und so wird sie als Jungfrau den Messias empfangen. Ja, und dann schlagen wir noch auf in Matthäus 1.
Entschuldigung.
Ja.
Wird sie befruchtet oder wird in sie was hineingelegt? Weil Sie sagen, sie wird empfangen.
Ja, also es ist, der Bibeltext ist ganz klar. Der Messias muss ja ein wirklich biologischer Nachkomme sein von David. Aus dem Samen Davids. Und Maria selber stammt ja von König David ab. Und zwar über die Linie von Nathan. Das war ein Halbbruder von Salomo. David über Salomo, Rehabiam und so weiter, da geht die Königslinie durch. Bis auf Jekonia. Und dann ging ja das Königtum des Hauses Davids unter. Das war die Zeit der babylonischen Gefangenschaft und Zerstörung Jerusalems. Aber über die Linie von Nathan, das war also nicht eine königliche Linie, aber eben eine Linie von David ausgehend, bis auf Maria, das ist die Linie, die im Geschlechtsregister in Lukas 3 beschrieben wird. Also Lukas 3 beschreibt die Linie auf Maria, noch ihr Vater, das ist dieser Eli, der dort genannt wird, das war ihr Vater, und diese Linie geht direkt auf König David zurück. Und so ist der Jesus aus dem Samen Davids. Aber in Psalm 2, das haben wir gesehen bei der Behandlung der messianischen Psalmen, sagt Gott, können wir das kurz aufschlagen, zweiter Psalm. Vers 7. Da spricht der Messias selbst, prophetisch. Wer liest? Jawohl. Also hier wird wirklich gesprochen von der Seite Gottes. Da geht es nicht um den ewigen Sohn Gottes. Jesus Christus ist von Ewigkeit her Gottes Sohn. Und zwar ohne Anfang. Also die Bezeichnung Gott der Vater, Gott der Sohn, Das sind Bezeichnungen, die haben nichts zu tun mit der Entstehung, sondern die haben zu tun mit der Beziehung von Liebe zwischen, dem, zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Und der Jesus sagt in Johannes 16, Vers 27, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Also da sehen wir, der Gott, der Vater, ist nicht erst mit der Menschwerdung sein Vater geworden, sondern er war beim Vater, er ist vom Vater ausgegangen und ist in die Welt gekommen, ist Mensch geworden und ging dann wieder zurück zum Vater im Himmel. Aber der Jesus ist eben in zwei Beziehungen Gottes Sohn. Gottes Sohn, weil er von Ewigkeit her der Sohn Gottes war, aber durch diese göttliche Zeugung in der Jungfrau Maria ist er eben als Mensch auch Gottes Sohn. Und darauf bezieht sich Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute hab ich dich gezeugt. Und im Neuen Testament wird dieser Psalm auch direkt auf Jesus Christus bezogen. Und jetzt wird das noch unterstrichen, wenn wir jetzt Matthäus 1, wie gesagt, aufschlagen. In Matthäus 1 wird auch ein Geschlechtsregister aufgeführt, aber das ist nun nicht das von Maria, sondern das von Josef. Das Geschlechtsregister von Abraham her bis auf David und dann über Salomo, die Königslinie, bis auf Jekonia und dann geht das weiter bis auf Jakob, Matthäus 1, Vers 16, und von dem heißt es, aber Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Und jetzt lesen wir ab Vers 18, bitte, bis 25.
Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war, weil indessen Josef, ihr Mann, rechtschaffen war und sie doch nicht in Schande bringen wollte, gedachte er, sie heimlich zu verlassen. Doch als er dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn David, scheue dich nicht, Maria, dein Weib zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geiste. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles jedoch ist geschehen, damit erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesprochen worden ist, welcher sagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, was übersetzt heißt Gott mit uns. Als aber Josef vom Schlaf erwacht war, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm sein Weib zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus.
Jawohl. Also hier wird auch wieder klar betont, also es gibt die menschliche Seite und dann die göttliche Seite. Also der Bibeltext sagt ganz klar, vom Heiligen Geist gezeugt. Muslime haben ja ein Riesenproblem mit diesem Thema, aber das kommt daher, weil für sie bedeutet, wenn man spricht von Jesus, dem Sohn Gottes, bedeutet das immer, ohne sie es aussprechen, da hätte irgendwie ein Geschlechtsakt stattgefunden. Und darum reagieren sie ganz empört immer und sagen, das ist eine Gotteslästerung. Und da muss man eben erklären, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich meine, die Muslime, die glauben, was im Koran steht, dort heißt es, Allah habe im Mutterleib der Jungfrau Maria, das sagt der Koran, hätte er Jesus erschaffen, und zwar aus dem Nichts. Das wird also so betont. Also, für sie ist der Gedanke, dass Allah etwas im Mutterleib getan hat, ist für sie überhaupt kein Problem. So beschreibt das der Koran. Und so muss man erklären, nein, wir denken nie so etwas Lästerliches, was ihr, ohne es auszusprechen, meint, wir würden das glauben. Sondern wir glauben, dass Gott eben in Maria das so gewirkt hat, dass eben einerseits sie die Mutter ist, also das ist das konkret gesagt, dass die weibliche Eizelle, die kommt von Maria, aber Gott hat von seiner Seite eben das dazugegeben, sodass gesagt werden kann, er ist vom Heiligen Geist gezeugt. Und so ist er also Sohn Gottes und eben Sohn Davids. Ist das soweit beantwortet, was Sie gefragt haben? Ja. Aber vielleicht ist es doch noch wichtig, es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, nein, da hatte keine Eizelle von Maria etwas zu bedeuten, sondern einfach Jesus Christus wurde im Mutterleib empfangen, aber nicht, dass Maria da einen Anteil hätte. Und dann muss man das eben widerlegen. Die Bibel sagt, er ist aus dem Samen Davids. Wo steht das im Neuen Testament? Wobei ich hier erklären muss, der Begriff Same im Deutschen meint ja immer die männliche Fruchtzelle, oder? Aber in der Sprache der Bibel wird Same gebraucht sowohl für den Mann als auch für die Frau. Ich war in 1. Mose 3, Vers 15, da hatten wir die erste Ankündigung auf den Messias. Und dort sagt Gott zur Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und der Same der Frau wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Also da wird gesprochen von dem Samen der Frau. Das ist fantastisch, weil bis in die moderne Zeit war man ja der Ansicht, eigentlich gäbe nur der Mann einen biologischen Anteil weiter. Das war gar nicht bekannt, das mit der weiblichen Eizelle. Das ist eigentlich, für uns ist das völlig klar, aber das ist eigentlich erst eine moderne, eine Erkenntnis der modernen Wissenschaft. Aber die Bibel sprach schon immer von dem Samen der Frau. Dass es also wirklich beides braucht, der Same des Mannes und der Same der Frau. Also Same im Sinn von Fruchtzelle. Und nun, diese Stelle mit David, Römer 1, Verse 1 bis 3. Liest jemand, bitte?
Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn.
Jawohl. Also hier haben wir ganz klar, nach dem Fleische nach, das heißt als Mensch, ist er eben aus dem Samen Davids gekommen. Und dann noch eine andere Stelle, 2. Timotheus 2. Vers 8. Jawohl. Und hier wird das als ganz grundsätzlich hingestellt. Halte im Gedächtnis. Was wir ständig vor uns haben müssen, ist Jesus Christus, der auferweckt ist aus den Toten, verstanden ist, und der aus dem Samen Davids ist. Ja, also So hilft uns Matthäus 1, hier die Details besser einordnen zu können. Und noch eine wichtige Sache nach Matthäus 1. Wie lange blieb Maria eine Jungfrau? Wie?
Bis nach der Geburt Jesu.
Ja, steht das wirklich? Wo steht das? Ja, das ist sehr entscheidend. Die ganze Kirche von Rom würde jetzt laut protestieren. Ja. Ich meine, müssen wir uns vorstellen, jetzt stehen wir vor dem Reichstag und müssten uns verantworten, wie einst Luther. Ja, wo steht das?
Es steht doch, und er erkannte sie nicht bis...
Ja, genau. Also Matthäus 1, Vers 25, er erkannte sie nicht. Erkennen, das ist einer der biblischen Ausdrücke für die geschlechtliche Beziehung, die sexuelle Beziehung. Er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und übrigens noch wichtig, Vers 24, wo es heißt, und er nahm seine Frau zu sich. Das ist der Ausdruck für heiraten. Also nehmen, lakach isha, aus der Hebräisch, eine Frau nehmen, das heißt heiraten. Und er nahm sie zu sich, heißt er heiratete sie und lebte dann mit ihr verheiratet zusammen. Aber obwohl sie verheiratet waren, gab es noch keine Vereinigung, erst nach der Geburt dann des Herrn Jesus. Und somit kann man ganz klar widerlegen mit der Heiligen Schrift, dass die Lehre Roms von einer ewigen Jungfrauschaft Marias absolut unbiblisch ist. Ja, und übrigens hier in Matthäus 1, 23 wird die Septuaginta zitiert. Dieser Text, dieses Zitat aus Jesaja 7 ist ja auf Griechisch. Das Matthäus-Evangelium ist auf Griechisch. Und da musste Alma übersetzt werden. Und so benutzt Matthäus diese bestehende Übersetzung. Und was steht da für Jungfrau? Parthenos. Der Fall ist klar. Und dann haben eben liberale Theologen sagen wollen, ja, so Matthäus eigentlich hätte er das gar nicht richtig verstanden. Eben Alma wäre eine Jungfrau. Ja gut, also ich meine, Matthäus, der konnte Hebräisch. Und ich würde sagen, einiges besser als liberale Theologen. Der wusste schon, was Alma heißt. Und eben, man muss nicht mal Hebräisch können, man kann schon merken, anhand von Jesaja 7 in der deutschen Übersetzung, siehe, der Herr wird euch ein Wunderzeichen geben. Das kann ja nicht sein. Eine junge Frau. Eine Jungfrau, natürlich, das ist das Wunderzeichen. Und dann eben, der Messias wird genannt werden Emmanuel. Aber jetzt haben wir gerade in Matthäus 1 gelesen, wie im Traum ein Engel zu Josef sagt, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Aber gleich im Vers 23 wird gesagt, sie werden seinen Namen Emmanuel heißen, was verdolmetscht ist, Gott mit uns. Also das ist nicht ein Gegensatz, sondern der Messias sollte eben viele Namen haben. Aber der Rufname würde sein Jesus. Aber Immanuel ist auch einer seiner Namen. Nicht wahr? Wir haben unseren Kindern auch so gewöhnlich mehr als einen Namen gegeben, gewöhnlich zwei. Und dann beim letzten konnten wir dann noch alle schönen Namen noch anhängen. Der hat dann vier bekommen. Aber ja, irgendwie muss man das brauchen, was man so lange sich ausgedacht hat. Oder ja, jeder Name, den wir uns überlegt haben, der sollte auch etwas aussagen. Also wir haben nie gewählt, einfach nur wegen dem Klang. Es war uns immer wichtig, eigentlich damit auch so ein Vermächtnis, eine wichtige Botschaft den Kindern damit weiterzugeben. Und so hat der Herr Jesus eben als Rufnamen den Namen Jesus, auf Hebräisch ausgesprochen Yeshua, das heißt, der Ewige ist Retter. Und da wird dann auch ausgedeutet, denn, Matthäus 1, 21, er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Aber dieser Name wurde im Alten Testament nie genannt. Jetzt machen wir Pause und nachher setzen wir da ein. Das hat einen besonderen Grund. Wir sind stehen geblieben bei der Frage, warum wird der Name Jesu im Alten Testament nicht erwähnt, dafür aber viele andere Namen, wie wir schon gesehen haben. Das hängt zusammen mit der Prophetie in Jesaja 49. Auf die werden wir später ausführlich zu sprechen kommen. Darum möchte ich dir da nicht zu viel schon vorwegnehmen. Da haben wir einen dieser Abschnitte, die über den Knecht des Herrn als Titel des Messias sprechen. In Jesaja. Lies jemand Jesaja 49, 1?
Hört auf mich, ihr Inseln, und wacht auf, die ihr von fernen seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meinem Mutterschoß meinen Namen genannt.
Jawohl. Und dann noch Vers 6, um klarzumachen, dass es hier um den Messias geht. Jawohl, also ist ganz klar, es geht um den Messias, der Israel aufrichten sollte, aber dann von der Masse verworfen wurde und darum wurde er dann zum Licht der Heidenvölker. Und nun ein Vers 1 sagt der Messias, der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoße an meines Namens Erwähnung getan. So sollte dieser Name, der Rufname des Messias, erst in Verbindung mit dem Mutterleib erwähnt werden. In Lukas 1 haben wir dann, wie Gabriel gegenüber Maria diesen Namen Jesus nennt. Und dann, sie ist bereits schwanger, im Traum wird Josef mitgeteilt, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Und darum wurde dieser Name im Alten Testament geheim gehalten. Aber etwas Interessantes ist Folgendes, wenn wir kurz Jesaja 12 aufschlagen. Da hören wir den gläubigen Überrest, der umkehren wird in der Zukunft, also dieser Schear. Von dem wir schon gehört haben, wie die dann in der Endzeit beten. Liest jemand Jesaja 12? Vers 2 und 3.
Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied, und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet an jenem Tage sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist.
Jawohl. Jetzt haben wir hier das Wort Heil. Siehe, Gott ist mein Heil. Auf Hebräisch ist das Yeshua. Und in der Schreibweise unterscheidet sich das um einen Buchstaben von dem Namen Jesus. Yeshua. Und zwar einfach für Heil ist noch ein H hinten angehängt. Also wenn man in der hebräischen Bibel einfach die Buchstaben anstreichen würde, außer dem letzten, hat man den Namen Jesu, der da versteckt im Wort Heil enthalten ist. Und wenn man das so vor Augen hat, ist es umso trefflicher. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, der Ewige ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil, Jeshua, geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen von Jeshua, Quellen des Heils. Und der Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke und Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sind diese Quellen des Heils. Und das sind jetzt nur drei Beispiele, aber es gäbe natürlich noch viele weitere solche Beispiele mit diesem wichtigen Wort Jeshua, wo wir dann einen versteckten Hinweis finden auf den Namen Jesus, der aber verborgen war im Alten Testament und eben im Zusammenhang mit dem Mutterleib, da wurde ihr geoffenbart. Ja, gehen wir zurück zu Jesaja 7. Also wir haben gesehen, das ist ein Wunder, das hier angekündigt wird. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun, wenn man mit orthodoxen Juden spricht heute, dann erzählen die genau das Gleiche wie die liberalen Theologen. Ja, nein, das ist nicht eine Jungfrau hier. Das müsste ja Betula sein. Das ist der Ausdruck im Hebräischen für Jungfrau. Und wie steht das mit der rabbinischen Literatur? Wie hat man im Judentum das früher aufgefasst? Ja, da gibt es zum Beispiel das rabbinische Buch Sefer Toldot Yeshu. Und dort steht auf Folio 290, ihr wisst, dass alle Propheten von dem Messias prophezeit haben. Und in Wahrheit, ich bin es. Also hier in diesem rabbinischen Kommentar quasi spricht der Messias, ja? Ich wiederhole. Ihr habt gehört, dass alle Propheten von dem Messias geweissagt haben. Und in Wahrheit, ich bin es. Und der Prophet Jesaja hat von mir gesagt, Jesaja 7, Vers 14, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären und man wird seinen Namen Immanuel heißen. Also das Buch Sefer Toldot Yeshu bezieht Jesaja 7, Vers 14 schon mal auf den Messias. Aber gut, dann könnte man immer noch sagen, ja, aber das ist nicht eine Jungfrau gemeint, sondern eine junge Frau. Gut. Aber es gibt dann den Midrash Tehillim. Midrash, das ist der Name für einen Bibelkommentar. Midrash Tehillim, das ist ein Bibelkommentar zu den Psalmen. Le Rabbi Moshe Hadashan. Moshe Hadashan, das war einer der großen Rabbiner im Mittelalter. Und dort steht über Psalm 85, Vers 12. Können wir die Stelle kurz aufschlagen? Psalm 85, Vers 12. Da wird also dieser Vers zitiert: Wahrheit wird sprossen aus der Erde und Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Und dazu sagt er dann weiter: Rabbi Judan hat gesagt, das ist unser Heil, das aus der Erde sprossen wird durch Gottes unmittelbares Eingreifen. Und beide Dinge, die Wahrheit und die Gerechtigkeit, sind hier miteinander verbunden. Nicht wahr? Wahrheit wird sprossen aus der Erde und Gerechtigkeit der Niederschauen vom Himmel. Und warum sagt er hier, sie wird sprossen und nicht wird geboren werden? Weil die Art, wie er geboren werden wird, wird nicht so sein wie alle übrigen Geschöpfe der Welt, sondern wird sich in allen Beziehungen davon unterscheiden. Und dann etwas weiter steht, es wird niemanden geben, der sich sein Vater nennen könnte, also der Vater des Messias. Und noch viel weniger jemanden, der ihn wirklich kennt. aber das wird ein Geheimnis sein für das Volk, bis dass er kommt und es selber offenbaren wird. Also das sagt er ganz klar. Die Geburt des Messias ist ein Geheimnis und sie wird vollkommen anders sein als die Geburt von sonst irgendeinem Menschen. Und es wird niemanden geben, der sagen könnte, ich bin der Messias, ich bin der Vater des Messias. Hier wird aber Jesaja 7,14 nicht genannt. Da geht also erstaunlicherweise nur von diesem völlig unerwarteten Vers in Psalm 85, Vers 12 aus. Aber, Sefer Toldot Jeschu macht klar, dass im rabbinischen Denken Jesaja 7, Vers 14 ganz klar auf den Messias bezogen worden war. Und wo haben wir in der Bibel einen Hinweis auf eine Jungfrauengeburt? Das ist eben hier, Jesaja 7, Vers 14. Das ist natürlich ein schlagendes Argument. Ja? Nein, aber ich kann kurz sagen, aufschlagen. Ja, es ist Zamach, also das Verb Zamach. Und das ist nicht das gleiche wie in Jesaja 11. Dort ist Schössling ist Näzer. Das ist verwandt mit dem Namen Nazareth. Aber darauf kommen wir dann später noch. Aber der Zusammenhang ist viel direkter mit Sacharja 3, Vers 7. Dort sagt Gott vom Messias, siehe, mein Knecht, Spross genannt, wird kommen. Und dieser Ausdruck Spross ist Zähmach. Und das ist eben das Hauptwort, verwandt von diesem Verb hier im Psalm 85. Aber ich weiß, diese Rabbiner, die haben natürlich ständig im Kopf schon die Verbindungen, auch wenn sie nicht unbedingt alles aufschreiben. Und wenn die eben da sagen, das bezieht sich auf den Messias, der sprossen wird, dann denken sie eben schon an Sacharja 3. Der Name des Messias ist der Zähmach, der Spross, der Sprossende. Und auch Sacharja 6, Vers 12, nochmals. Sieh, ein Mann, sein Name ist Spross, Zähmach. Und darum wurde Psalm 85 so auf ihn bezogen. Und dann kommt die Frage, ja, warum heißt es Sprossen? Ja, weil eben seine Geburt ungewöhnlich sein wird, so wie das nicht normalerweise bei den Menschen ist. Reicht das als Antwort? Gut. Ja, jetzt gehen wir aber zurück zu Jesaja 7. Ja? Ja.
Das ist ja, scheint ja eine ganz alte rabbinische Tradition zu sein. Bei dem Evangelium argumentieren die Juden ja auch, ja, den Sohn Josefs, den kennen wir, aber der Messias, den wird niemand kennen.
Ja.
Ja, also da ist,
ja, es ist auch wieder eine Verbindung, genau. Und der Herr Jesus sagt dann in Matthäus 11 am Schluss, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Ja, genau. Ja, gut, gehen wir zurück zu Jesaja 7. Wir haben da noch mehr Details, die wir da arbeiten müssen. Also, wie gesagt, dieses Zeichen wird nicht Ahas gegeben, sondern dem Haus Davids. Und so bezieht es sich also auf die ganze Königsdynastie. Und für Josef, der aus dem Haus Davids war, hatte diese Stelle dann eben eine ganz bedeutende Funktion, denn er hat sich aber jetzt gefragt, was? Meine Verlobte ist schwanger. Das gibt's ja nicht. Und wir haben gelesen, er war ein gerechter Mann und er wollte nicht, dass sie öffentlich zur Schau gestellt werden würde. Und er hat dann versucht, diese Sache eben ohne großen Aufruhr zu lösen. Und dann hat Gott eben durch einen Traum geantwortet. Und es ist ja interessant, im Traum wird gesagt, Josef, Sohn Davids, Maria, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn sie ist, und da wird ihm erklärt, dass es Gottes Werk ist. Und so war das eben für ihn ein ganz spezielles Zeichen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und so war er eben dem Josef, dem Sohn Davids, war diese Stelle eine ganz wichtige Offenbarung, um zu verstehen, jawohl, das ist Gottes Weg, und der Prophet Jesaja hat das schon lange vor Jahrhunderten erklärt, dass der Messias auf diese Weise kommen wird, auf diese ungewöhnliche Weise. Und wir können fragen, warum? Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist folgender. Josef selber war ja aus der Königslinie. Also er stammte von David ab, von Salomo, Rehabeam und so weiter, bis auf den letzten König in dieser direkten Linie. Wer war das?
Joachim.
Joachim oder Jekonia, wird in Matthäus 1 im Geschlechtsregister erwähnt. Und diese Linie geht weiter dann bis eben auf Jakob, und Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria. Nun ist aber noch folgendes Problem. Josef hätte nie König werden können, obwohl er aus dieser Linie war. Und dies aus folgendem Grund. In Jeremia kann man für sich lesen. In Jeremia 22, im letzten Abschnitt, Verse 24 bis 30, da spricht Gott sein Gerichtsurteil über Jekonia oder Konia aus und sagt, Vers 30, so spricht der Herr, schreibe diesen Mann auf, als kinderlos, als einen Mann, der kein Gedeihen hat in seinen Tagen. Denn von seinem Samen wird nicht einer gedeihen, der auf dem Thron Davids sitze und fortan über Juda herrsche. Also, damit kam ein Fluch über die, Gottes Fluch über die Königslinie von David. Keiner aus dieser Linie wird je auf dem Thron Davids sitzen und herrschen. Also Josef hätte nie König werden können. Aber da war natürlich ein Riesenproblem. Gott hat doch versprochen, in 2. Samuel 7, als er seinen Bund geschlossen hat mit König David: Ich werde dein Haus befestigen und bauen bis in Ewigkeit. Und dass eben der Messias aus seiner Linie kommen wird und regieren wird. Wie kann jetzt das sein? Jetzt ist alles anders gekommen. Jekonia ist von Gott verworfen. Jerusalem zerstört durch die Babylonier, der Tempel in Staub und Asche. Und als die Juden dann wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen, da gab es kein Königtum mehr des Hauses Davids. Nie mehr ist einer aus der Linie von David König geworden. Und Josef hätte jetzt auch nicht werden können. Wie soll dann jemals diese Verheißung an König David, dass er diese Königsdynastie nie abbrechen wird, in Erfüllung gehen? Nun, die Antwort ist diese. Dadurch, dass Josef Maria geheiratet hat, wurde die Königslinie rechtlich, rein juristisch, auf seinen Adoptivsohn Jesus übertragen, ohne dass Jesus ein Nachkomme wäre aus dieser Königslinie. Er ist kein Same von Jekonia. Aber juristisch hat er Anrecht bekommen auf dieses königliche Geschlechtsregister, und dadurch, dass Maria über ihren Vater in der direkten väterlichen Linie zurück auf Nathan und dann auf David zurückgeht, war er aus dem Samen Davids. Und diese zwei mussten sich heiraten. Ist eigentlich wunderbar, nicht wahr? Es wird ja nicht erzählt, wie das genau gegangen ist, dass Josef zur Überzeugung kam, Maria, das ist meine Frau, meine zukünftige. Und wie das gegangen ist, dass sie dann auch diese Überzeugung teilen konnte. Es muss ja immer zweiseitig sein, nicht wahr? Es geht nicht... Es braucht einfach zwei, um zu heiraten. Und ja, aber es ist natürlich so bei Rebekka Und dort haben wir so das Modellbeispiel in der Bibel für die Brautwerbung. Natürlich hat die Familie eine Rolle gespielt, aber die haben einfach gesagt, die Sache ist von dem Herrn ausgegangen. Wir können dir weder Gutes noch Böses sagen. Und dann fragen sie Rebekka, willst du gehen? Und sie sagt, ich will gehen. Also die Entscheidung kam ganz klar und ist grundsätzlich wichtig. Es gibt natürlich so Männer, die können das so überzeugend sagen, ich bin ganz sicher, das ist Gottes Wille und das kann nicht sein, wenn das... Und das junge Mädchen meint, aha, dann muss ich wohl. Ja, wenn er so überzeugt ist, das muss man sich nicht beeindrucken lassen. Denn man muss selber, wenn er die Überzeugung hat von Gott, dann kann Gott auch wirken, dass sie die Überzeugung bekommt. Und das ist ganz wichtig in der Praxis, denn später gibt es irgendwelche schwierigen Situationen, und die gibt es immer, das ist normal. Wo Menschen zusammen sind, gibt es ja immer Unterschiede und Konflikte. Und dann sagt die Frau, ich habe ja eigentlich nie gewollt. Du wolltest mich ja immer heiraten. Ja, so kann man keine Probleme mehr lösen. Wir müssen wirklich sagen, du, wir haben beide gewollt, wir haben beide Überzeugung gehabt und darum müssen wir jetzt auch beide investieren und uns einbringen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs zum Thema Heiraten. Aber eben, die sind zur Überzeugung gekommen und sind diesen Weg gegangen. Aber erst im Nachhinein haben sie dann feststellen können, und dahinter stand Gottes Heilsplan. Die zwei mussten sich heiraten. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, die man als Gläubiger immer wieder erleben kann, nicht nur wenn es ums Heiraten geht, auch in anderen Dingen, dass man sich für gewisse Dinge entschieden hat, in der Überzeugung, dass das ist der Wille des Herrn, aber später sieht man dann noch viel mehr Bestätigungen, dass es wirklich, dass das ist der richtige Weg war, aber Bestätigungen, die man damals, als man sich entscheiden musste, noch nicht gesehen hatte. Und das ist also hier auf ganz besonders eindrückliche Weise geschehen. Also von daher ist das eine ganz wichtige Sache. Aber schön ist, Jesaja 7 wurde geschrieben, noch bevor das Problem mit Jekonia kam. Also die Lösung war eigentlich schon vorher bekannt gegeben. Wie soll das möglich sein, dass der Davidsbund gehalten wird, dass Gott diesem Versprechen treu bleibt, dass die Linie von David eben bis in Ewigkeit fortgeführt werden soll? Ja? Ja, ich meine, wenn das bekannt geworden wäre, dann wäre das ein öffentlicher Skandal gewesen. Und er wollte also nicht, dass da eine Riesensache in Israel daraus entsteht und überall wird bekannt, was mit dieser Maria ist. Und darum wollte er sie quasi schützen vor einer Riesenschmach. Und wollte das eben, dass es ganz still erledigt wird. Aber dann hat eben Gott eingegriffen und gezeigt, nein, das ist wirklich jetzt eben dieses Zeichen aus Jesaja 7. Dieses Zeichen, das eben speziell dem Haus Davids gegeben worden war. Aber warum gibt Gott genau zu dieser Zeit dieses Zeichen, als Ahas eben sagt, nein, ich will kein Zeichen fordern, ich will den Herrn nicht herausfordern. Also irgendwie muss das ja auch noch etwas zu tun haben mit ihm, wenn auch nicht in erster Linie, aber ein bisschen schon, und das sehen wir jetzt im Weiteren. Also liest jemand nochmals Jesaja 7, Vers 15.
Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen.
Vers 16.
Denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen, die er graut.
Jawohl. Ja, das hat natürlich Riesenprobleme gegeben für die Ausleger. Ja, aber das hat jetzt doch etwas zu tun mit der Zeit von Ahas. Denn er war ja unter dem Druck dieser beiden Könige, von Syrien und von Israel, die mit ihren Armeen gegen ihn kamen. Und Gott sagt, es wird nicht gelingen, du musst keine Angst haben. Ja, aber und hier wird jetzt gesagt, denn ehe der Knabe, ja, also mit dem Bösen verwerfen, das Gute erwählen, wird das Land verlassen sein vor diesen beiden Königen, die er graut. Ja, aber dann kann sich doch das nicht mehr auf Christus beziehen. Das kam ja erst Jahrhunderte später, oder? Ihr könnt mal nachschauen in den Bibelkommentaren, was dazu geschrieben wird. Das ist total verwirrend. Also es ist wirklich eine ganz schwierige Sache, diese Stelle. Nun, Vers 15 ist mal ein bisschen einfacher. Rahm und Honig wird er essen, wenn er weiß, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen. Rahm oder Milch und Honig, das sind ja die markanten Erzeugnisse des Landes Israel. Nach 2. Mose 3 soll das Land der Verheißung ein Land sein, das von Milch und Honig fließt. Eretz, Zvat, Chalav und Wasch. Ja, und das Essen Kinder nicht, gerade wenn sie auf die Welt kommen, oder? Ist ja sogar gefährlich, wenn einfach Kuhmilch gibt, den frischgeborenen. Wie?
Honig wäre schön, weil das sind doch auch Gifte drin.
Ja, und gut, Wasch ist nicht nur Bienenhonig, sondern auch alle Fruchtsäfte, die man verdickt, Datteln und so weiter, das wird auch mit Wasch bezeichnet. Also ein Land, das von Milch und Honig fließt, bedeutet nicht ein Land, das voller Bienen ist, wo man ständig gestochen wird. Schon auch ein Land, wo man eben Honig haben kann, wo es auch Blumen gibt, aber eben auch ein Land mit Dattelpalmen und so weiter, all den Früchten. Es bezeichnet sogar der typische ökologische Aufbau des Landes Israel. Ich war im Nahen Osten ist es ja sehr gefährlich, wenn man nicht Ackerbau und Kleinviehzucht, Ziegen und Schafe, absolut trennt. Das darf man nicht mischen. Und zwar aus folgendem Grund: Wenn man im Nahen Osten oder überhaupt in den Mittelmeer Ländern. Das gilt auch für Spanien und für Griechenland und Italien. Wenn man diese Ziegen und Schafe auf Ackerland grasen lässt, in der kürzesten Zeit wird daraus Wüste. Weil die beißen die Grasnarbe so tief unten ab und die machen alles kaputt. Das gibt eben ökologische Katastrophen. Und darum muss man das trennen. Aber das Land Israel ist so aufgebaut, da haben wir einen Teil, das ist die Wüste Judäa. Aber eben nicht eine tote Wüste. Midbar, Jehuda. Midbar ist, es gibt verschiedene Wörter für Wüste im Hebräischen. Tzia ist zum Beispiel das trockene, wasserlose Land. Aber Midbar bezeichnet eine Wüste, wo man Tiere füttern kann. Midbar kommt von Hidwir, füttern. Das ist also eine Wüste, wo man die meiste Zeit des Jahres kann man da Schafe und Ziegen eben ernähren. In der Winterzeit von Oktober bis April, da haben wir die Regenzeit in Israel und da blüht die Wüste Judäa richtig gehend auf und da kommt grünes Gras. Also das ist dann eben das Gebiet, wo man nicht Ackerwirtschaft betreibt, aber Schafe und Ziegen aufzieht. Und darum David, der wohnt ja in Bethlehem, war dann Hirte in der Wüste, die beginnt ja gerade im Umfeld von Bethlehem, in der Wüste Judäa. Und im übrigen Land, zum Beispiel in Galiläa oder Sharon-Ebene und auch die Ebene Hamagedon, die Ebene Jezreel, das war die Kornkammer Israels. Und da durfte man eben keine Schafe und Ziegen aufziehen, sondern da musste man die Ackerwirtschaft betreiben. Und so war das getrennt eben ein Land, das von Milch fließt, das ist die Wüste Juda, der Ziegen- und Schafmilch, und ein Land, das von Honig fließt, das ist die Kornkammer, also das fruchtbare Land, wo man auch all die Fruchtbäume hat. Ja, und jetzt wird also hier gesagt vom Messias, er wird Wenn er kommt, wird er Rahm und Honig essen, also die Erzeugnisse des auserwählten Landes. Aber eben, das macht man nicht als Frischgeborener, sondern da hat man schon ein gewisses Alter. Und darum steht hier, wenn er weiß, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen. Wann merkt man beim Kind, da ist das Gewissen aktiv?
So mit 3 Jahren etwa.
Ja, das ist natürlich unterschiedlich, ja, individuell, aber das gibt so eine Größenordnung für 2,5, 3 Jahre, da merkt man plötzlich, die haben auch ein Gewissen, ja? Aber das ist nicht von Anfang an. Und damit wird übrigens auch gezeigt, dass der Messias ein wirklicher Mensch sein wird. Als Säugling ist er wirklich völlig abhängig von Hilfe der Eltern und der Mutter. Und dann wird er aber eben die normale Entwicklung, Erkenntnisentwicklung eines Menschen durchmachen. Und das wird uns auch deutlich gesagt in Lukas 2. Lukas 2 ist ja die Weihnachtsgeschichte. Und etwas weiter im Kapitel. Liest jemand Lukas 2, 39 und 40?
Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm.
Jawohl, also Da wird gesagt, er war ein wirklicher Mensch, der sich auch eben als Mensch ganz natürlich entwickelt hat. Dann kommt die Geschichte des 12-Jährigen im Tempel, wo alle staunen über diese Erkenntnis, die er bereits mit 12 Jahren hatte, über Gottes Wort. Und dann Vers 52.
Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen.
Jawohl. Also da sehen wir diese Entwicklung. Und in diesem Zusammenhang müssen wir eben lesen, Jesaja 7, Vers 15, Rahm und Honig wird er essen, wenn er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Also sagen wir, Bereich 2, 3 Jahre. Dann wird hier ein Versprechen gemacht.
In der Elberfelder steht, bis er weiß, das Böse zu verwerfen.
Aha.
Das ist eine falsche Übersetzung.
Nein, da sollte man also besser, wenn er weiß, das Böse zu verwerfen. Ja, weil das ist nicht, dass man als Kleinkind Rahm und Honig isst und dann plötzlich nicht mehr, sobald man weiß, ja.
So sieht es aber da aus.
Ja, das ist, also das, die alte Elberfelder hat das hier sehr gut. Rahm und Honig wird er essen, wenn er weiß, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen. Und jetzt kommt die Verheißung, die hat nur einen Bezug auf Ahas. Jetzt aber ist es so, denn ehe der Knabe weiß, das Böse zu verwerfen, oder die gleiche hebräische Verbform kann auch ein Konjunktiv sein oder ein Konditional sein, denn ehe der Knabe wüsste, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein vor dessen beiden Königen, die er graut. Das heißt also, diese Zeitspanne von der Geburt, bis er weiß, das Böse zu verwerfen, 2,5, 3 Jahre, das ist die Spanne, und dann, Ahas, ist das Land von diesen Königen verlassen. Und wenn man in 2. Könige nachsieht, wie das denn gegangen ist, die Assyrer haben eingegriffen, Rezin, der König von Syrien, wurde getötet. Und es kam wirklich so, wie Gott gesagt hat, die werden nichts ausrichten können. Das ist so in den weiteren so 2, 3 Jahren, oder 2 Jahren ist Ahas befreit. Und so hat dieses Zeichen, dass er wollte ja kein Zeichen, Gott gibt ein Zeichen für das Haus David, aber dieses Zeichen hat doch einen Bezug auf ihn. Es wird ihm erklärt, schau, das ist die Zeitspanne von der Geburt des Messias, bis er weiß, das Böse zu verwerfen. Das ist die Zeitspanne, und dann bist du in dieser Zeitspanne bist du befreit von deinen Feinden. Da geht es ganz auf natürliche Weise auf. Also, ich sage nochmals, man müsste dann übersetzen, Vers 16, nicht ehe den Ehe der Knabe weiß, sondern den Ehe der Knabe wüsste, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen, die er graut. Weil auf Hebräisch ist das die gleiche Wortform, den Ehe er weiß oder den Ehe er wüsste. Ja, klar. Also ehe er wüsste, das heißt, ehe diese Zeit von 3 Jahren abgelaufen ist, so kurz wird das sein, bis du befreit bist von diesen beiden Königen. Oder diese 3 Jahre, das ist die Frist und da bist du bereits befreit. Ja, genau. Das ist natürlich immer wieder so.
Gleichzeitig bleibt es ja in dem Geschehen.
Ja, ich meine, das ist eben in Gottes Wort immer wieder, die grundsätzlichen Dinge sind völlig klar, oder? Und dann gibt es aber doch vieles, wo wir lesen in Sprüche, können wir aufschlagen, Sprüche 25, die ganze Stelle war ja geheimnisvoll. Eine Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären. Aber in Sprüche 25 heißt es, Vers 2, jawohl. Und es ist ja so, nach Offenbarung 1, Vers 5 sind die Erlösten heute ein Königtum, Priestern für Gott, den Vater. Und so ist es die Aufgabe der Erlösten, eben diese geheimnisvollen Dinge des Wortes Gottes zu erforschen. Aber dazu braucht es Energie und manchmal auch viel Geduld, dass man etwas nicht versteht und dann einfach stehen lassen kann. Und nicht denkt, wenn ich es nicht verstehe, dann ist in der Bibel etwas falsch. Und so ist eben sehr vieles, können wir sagen, auch die ganze Sache war doch auch schillernd. Wie geht das? Jekonia wird in Jeremia 22 plötzlich unter diesen Fluch gestellt. Kein Same von ihm wird auf dem Thron stehen. Aber in Psalm 89 steht ganz klar, dass Gott den Bund mit David nie brechen wird in Ewigkeit. Ja, wie geht das? Und dann sehen wir, wie verschlungen eben schließlich in der Heilsgeschichte diese Dinge gelöst werden. Ja, wir sind mit der Zeit durch. Dann fahren wir nächstes Mal dann weiter mit Jesaja 8, Verse 13 und folgende. Und dann Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren. Und dort finden wir dann weitere Namen des Messias. Wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Ja, wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das vollkommen ist. Und du hast uns aber auch deinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leiten will. Und so danken wir dir auch, dass wir dich auch heute wieder in deinem Wort finden durften, dich, den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Und wir dürfen wissen, es ist der einzige Weg gewesen, damit wir hätten errettet werden können. Wenn du nicht Mensch geworden wärst, hättest du nie für uns sterben können. Und so bist du gekommen auf diese wundersame Weise. Wir können nicht verstehen, dass der ewige, allgegenwärtige Gott Mensch werden kann. Und trotzdem ist es geschehen. Und wir haben auch dieses Wunder der Jungfrauengeburt sehen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass dein Wort wahr ist und sich bestätigt auch gegen allen Widerspruch der Gottlosen. So bitten wir dich auch jetzt, dass du mit uns kommst und uns deinen Segen gibst. Amen. Amen.